Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Sechs Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Der Leichnam lag in Mühlhausen, Elsass, im Kofferraum eines grünen...
Es geht heute um den Mord an den Schleyer aus eurer Reihe Morde des tiefen Staates. Morde des tiefen Staates ist eine Formulierung, heißt das, es ist bewiesen, dass der Staat Auftragsmorde gegeben hat. Im Grunde sind es doch große Rätsel.
Also, was jetzt den Schleyer-Mord im Herbst 1977 angeht, gebe ich dir völlig recht. Das ist ein Verbrechen, was man nicht dem tiefen Staat anlasten kann, sondern was eindeutig die Tat von Linksterroristen war, nämlich Rote Armee-Fraktion. Im Unterschied etwa zu dem Mord, den wir auch schon in dieser Reihe behandelt haben, an Siegfried Buback, dem Generalbundesanwalt vom April desselben Jahres 1977, wo es ja die Handschrift der Geheimdienste gibt, ist der Schleyermord von dieser Handschrift weitgehend frei. Es gibt ein paar Einschränkungen, die ich nachher nennen werde, aber weitgehend frei. Es ist die Aktion verblendeter Linksradikaler, die gedacht haben, sie bekämpfen den sogenannten faschistischen Staat und in Gestalt von Schleyer einen sogenannten Faschisten, der Arbeitgeberpräsident war.
Ich habe mich ja auch mit Schleyer kurz mal beschäftigt und dort gibt es keine solchen offenen Fragen wie bei dem Fall Buback oder den ganzen anderen ungelösten RAF-Fällen.
Naja, man kann ja sowieso auch sagen, im Falle Schleyer hat sich der Staat, ich rede jetzt mal nicht vom tiefen Staat, sondern vom Staat, Bundesrepublik Deutschland, und seiner politischen Spitze, da rede ich vom Bundeskanzler Helmut Schmidt, ja im Grunde vorbildlich verhalten. Sie haben die Souveränität dieses Staates verteidigt gegen einen ungeheuren Angriff und sie haben dem Bürger die Gewissheit gegeben, die uns ja heute oft fehlt, dass hier ein wehrhaftes Staatswesen die Sicherheit und Freiheit der Menschen schützt.
Da sprichst du die klare Kante von Helmut Schmidt an, der von Anfang an sich gleich dafür ausgesprochen hat, nicht mit den Terroristen zu verhandeln. Ich meine, das ist eh ein Grundsatz, der allgemein da ist, aber er hat Stärke gezeigt, er hat den Staat gut vertreten. Die Operation, ich glaube, Feuerzauber hieß sie, betreffend der Helden von Mogadischu, die GSG 9, die gegründet wurde als Reaktion, als Folge auf das Attentat aufs Olympische Dorf, wo man noch sehr hilflos und naiv dem Ganzen gegenüberstand. Das ist mit dem Ausspruch oder der Übermittlung der Nachricht, es gab keine Toten, bezeichnend für die damalige Haltung. Und ja, es war ein erfolgreiches Ereignis. Ich selber bin bis heute da von fasziniert, denn so viele erfolgreiche Erlebnisse in Sachen Terrorismus und Terrorismusbekämpfung haben wir nicht. Das ist unter Helmut Schmidt gewesen. Er hatte auch den Schneid gehabt, sich bei der Beerdigung und Trauerfeier von Schleyer, der ja dann leider das Bauernopfer, sagt man doch so, oder? Ja. Sein musste, da er keine Kompromisse mit den Terroristen machen konnte, dann getötet wurde und saß neben den Angehörigen, hat Rückgrat bewiesen. Ich habe nicht in Erinnerung, dass eine Frau Merkel heutzutage bei Attentaten seitens Islamisten, wie am Breitscheidplatz oder vielen anderen, diese Anteilnahme gezeigt hat oder sich mit den Angehörigen getroffen hätte.
Ja, der Unterschied ist eklatant. Frau Merkel ist nur bei Trauerfeiern anwesend, wo Ausländer Opfer geworden sind, etwa bei den Opfern der NSU-Mordserie, aber Helmut Schmidt hat sich damals wirklich in die Staatstrauer in die erste Reihe gesetzt, neben den Angehörigen des Ermordeten, und er hat die Verantwortung für sein Tun, nämlich nicht verhandeln mit den Terroristen, auf sich genommen im Sinne der Staatsräson. Also du hast es ja schon angesprochen, es gab damals im Grunde einen doppelten Angriff. Man hatte die Schleyer-Entführung Anfang September 1977 und als Schmidt nicht bereit war zu verhandeln, die Regierung stand fest hinter ihm, haben die RAF-Terroristen mit Hilfe einer palästinensischen Partnergruppe noch zusätzlich eine Lufthansa-Maschine entführt, die Landshut. Da waren unschuldige, ich glaube, Mallorca-Urlauber drin. Und die wurde eben nach Mogadischu gebracht. Und damit sollte zusätzlicher Druck ausgeübt werden. Denn sowohl die Schleyer-Entführung als auch die Mogadischu, die Lufthansa-Entführung, dienten ja dem Zweck, die RAF-Spitze, die damals in Schlamheim einsaß, freizupressen. Ja? Also ein doppelter Druck auf die Regierung. Und die Regierung ist standhaft geblieben, hat nicht mit den Terroristen verhandelt und hat dann in Mogadischu die entführte Lufthansa-Maschine freigekämpft mit Hilfe der GSG 9. Und tatsächlich kann man sagen, es war die erfolgreichste Aktion des deutschen Militärs nach 1945. Also man kann da schon von den Helden von Mogadischu reden. Ja. Aber jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf einige ungeklärte Punkte bei der Schleyer-Entführung. Also Schleyer wurde Anfang September 1977 wurde seine Limousine überfallen von dem RAF-Kommando. Ein Kommando, was sehr brutal vorging. Ich glaube, da wurden über 200 Schüsse aus Maschinengewehren abgegeben. Das gesamte Begleitkommando von Schleyer wurde erschossen. Ja, ich glaube, ein Beamter war mit 60 Kugeln durchsiebt. Also ungeheuer brutal. Schleyer wurde dann rausgeholt aus der Limousine und eben 6 Wochen in Geheimverstecken als Geisel gehalten. Aber zumindest in 2 Fällen stellt man sich die Frage, warum die Polizei nicht zugegriffen hat und ihn rausgeholt hat. Schleyer war zuerst in einem RAF-Gefängnis, in einer Wohnung im Grunde in Nordrhein-Westfalen festgehalten. Darauf gab es einen Hinweis eines Polizeibeamten, der auch eine Aktennotiz gemacht hat an dem Fahndungsstab. Aber es geschah kein Zugriff, weil angeblich diese Notiz in die falsche Ablage gelegt worden ist. Naja, dann wurde Schleyer verlegt in ein Geheimgefängnis der RAF in der Nähe von Den Haag. Dieses Geheimgefängnis wurde von der gegenüberliegenden Straßenseite von den dortigen Behörden observiert. Und wieder ist kein Zugriff erfolgt. Da fragt man sich schon, gab es irgendwelche Kräfte im tiefen Staat, die versucht haben, hier die Sache in die Länge zu ziehen und zu einem unglücklichen, blutigen Abschluss zu bringen. Gott sei Dank kann man sagen, der Abschluss war zwar blutig und unglücklich, im Falle der entführten Lufthansa-Maschine nicht. Es gab keine Toten unter den Passagieren. Tot waren ja nur die Entführer, also die palästinensischen Terroristen. Unglücklich, blutig auch im Falle von Schleyer selbst. Aber der Staat hat natürlich erstmal seine Integrität bewiesen. Und nach diesem 19. Oktober, 18. Oktober, 19. Oktober, Erstürmung der Maschine in Mogadischu, diese Morde, Selbstmorde in Stammheim und dann eben der Mord an Schleyer. Nach diesem Doppel-Dreifachschlag stand der Staat erstmal stabiler da als je zuvor und die Macht des Terrorismus war gebrochen. Ja. Trotzdem kann man sich die Frage stellen, wer eigentlich außer ihrem eigenen Fanatismus die Terroristen in diese verblendete Richtung getrieben hat, ausgerechnet einen SPD-geführten Staat unter Helmut Schmidt als faschistisch anzugreifen und damit schwächen zu wollen.
Bezüglich der offenen Fragen müsste man jetzt, da würde ich jetzt gerne noch mal wissen, müsste man ja wissen, ist da parallel schon die Landshut entführt gewesen? Es könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass man nicht zugegriffen hat aus polizeilicher strategischer Überlegung zum Schutz der Geiseln in der Maschine. Oder ist das schon parallel gelaufen? Vielleicht ist nicht der tiefe Staat involviert, sondern es hatte operative Gründe, wie Polizei eben vorgeht. Sagt halt, jetzt greifen wir noch nicht zu. Denn letztendlich Schleyer musste auch geopfert werden, obwohl man natürlich sicherlich gehofft hätte, dass es ihn nicht trifft, aber man konnte es, man hätte ja auch glimpflicher ausgehen können. Er hätte nicht erschossen werden müssen, aber man hat es ja riskieren müssen.
Ne? Also die Landshut-Entführung, die Entführung der Lufthansa-Maschine war später, also nach diesen, ich sag mal, Fahndungspannen. Mhm. Aber was natürlich sein kann, dass die Ermittlungsbehörden hofften, dass Schleyer doch noch freigelassen wird. Denn es gab einige bemerkenswerte Vorkommnisse während der Geiselhaft, wo die Geiselnehmer selbst, also die RAF-Leute, sozusagen ihr Herz entdeckt haben, ist vielleicht zu viel gesagt, aber menschliche Gefühle entdeckt haben gegenüber Schleyer selber. Also denn Schleyer war einfach kein harter Hund, schon gar kein Nazi, sondern er war auch als Arbeitgeberpräsident relativ jovial. Die Gewerkschaften, die IG Metall, haben ihn als Verhandlungspartner geschätzt. Er war ein umgänglicher Mensch und so war er eben auch in der Haft. Er hat kumpelhaft mit den RAF-Leuten geredet und die Szene ist überliefert, dass er an einem Abend im Gefängnis in der Geiselhaft mal mit einer Bewacherin Monopoly gespielt hat. Und diese Erzkommunistin oder was in diesem erzkapitalistischen Brettspiel ihn, den Oberkapitalisten, besiegt hat. Da muss es eine Menge guter Stimmung und Gelächter gegeben haben. Also vielleicht hat man gehofft auf Seiten der Ermittlungsbehörden, dass er doch freigelassen wird und deswegen nicht zugegriffen. Ja, man soll nicht immer den Worst Case annehmen, dass der tiefe Staat hier gewirkt hat. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, von allen Mordfällen, die wir in dieser Serie Podcasts behandeln werden, ist der Schleiermord eigentlich derjenige, wo es die geringsten Spuren der Einflussnahme des tiefen Staates gibt.
Ja, man könnte doch eher sagen, dass der Schleierfall eher widerspiegelt, wie Linksterrorismus münden kann, wie der blinde Hass von Seiten links und nicht von rechts in solchen brutalen, unmenschlichen Taten münden kann und sich auch diese sogenannten Feinde des Faschismus oder Imperialismus, wie auch immer, als besser Menschen darstellen, aber dann einfach mal Monopoly spielen mit dem Schleier. Ein, wie du schon gesagt hast, erzkapitalistisches Spiel. Jetzt war das ja wohl eine von denen, die da ein bisschen anders drauf war, die wurde ja wohl auch aus der Gruppe entfernt, abgezogen. Sie war einfach ihm zugänglich. Ob das jetzt die Polizei oder diese Sonderkommission, die damit beschäftigt war, dazu animiert hat zu glauben, dass er vielleicht freigelassen wird, weiß nicht, ob diese Vorgänge intern überhaupt nach außen gekommen sind, zu diesem Zeitpunkt oder erst später herausgekommen sind.
Ja. Das kommt natürlich hinzu, aber im Grunde hast du völlig recht. In erster Linie ist Schleierentführung ein Beweis dafür, was wir auch heute beobachten können, dass dieser entfesselte Antifaschismus, der ja eine Karikatur des historischen Antifaschismus einer Gebrüder Scholl ist, einer Geschwister Scholl ist, dass dieser entfesselte Antikapitalismus einfach auch über Leichen geht, wie der historische Faschismus auch. Und die haben ja, die RAF-Theorie war ja das, was wir auch heute bei der Antifa haben, dass sie davon ausgehen, dass die Bundesrepublik Deutschland sozusagen ein faschistischer Zwilling des Dritten Reiches ist. Und jemand wie Schleyer ist einfach, schon weil er eine gewisse Funktion hatte im Dritten Reich, er war damals ja in der Wirtschaft tätig in der besetzten Tschechoslowakei, dass er damit auch schon ein genuiner Faschist ist. Ja. Und das haben wir ja auch heute. Heute gilt ja auch die Devise, alles Faschisten außer Mutti. Das heißt, diese Linksradikalen kennen nur eine Kategorie und das ist Faschist. Und Faschist ist jeder, der nicht zu den Linksradikalen gehört. Und dieses Denken hat damals auch die RAF-Leute mit motiviert und steht am Wahnsinn des deutschen Herbstes 1977 und der Schleierentführung und der Mordung.
Ja, die Entwicklung ist erkennbar von Schmidt bis heute zu Merkel dass eine Linksverschiebung im Staat und im System stattgefunden hat. Man könnte ja sagen, man kennt die Äußerung von Schmidt, man kennt die Stellungnahmen auch bis zu seinem Tod, ob es in Interviews bei Maischberger war, zur heutigen Politik, dass er ja im Prinzip in Anführungsstrichen rechter war, als heute AfDler selber sind. Und diese ganze deutsche Regierung hatte eine ganz andere Haltung. Man muss natürlich sagen, Morde des tiefen Staates, das ist euer Titel, aber es geht ja letztendlich um die Rätsel, um die ungelösten Fälle. Auch heute bei NSU, egal ob RAF, wie auch immer, der tiefe Staat ist euer Thema, weil diese erdrückende Fragen, die dort bei all diesen ungelösten Fällen vorherrschen, lassen ja den Schluss zu, dass hier was faul ist im Staat und ja. Das ist euer
genau.
Anreiz.
Also es ist schon richtig, darauf hinzuweisen, dass damals der Staat, die Regierung, ein anderer war als heute. Obwohl damals die SPD an der Regierung war, war sowohl Brandt als auch Helmut Schmidt national gestimmt, vielleicht nationaler gestimmt als heute die AfD. Und was wir heute als Regierung haben in Gestalt von Angela Merkel, ist im Grunde linker. Genauso links wie die Linkspartei oder die APO nach 1968. Das heißt, es hat ja eine gewaltige Verschiebung stattgefunden. Und deswegen ist die heutige Antifa ja auch in großen Teilen im Bunde mit dem Staat gegen das Volk. Während damals die RAF bei allen Verbrechen, die sie begangen hat, war die RAF staatsfeindlich und nicht staatsfreundlich. Also da haben sich manche Metamorphosen vollzogen, bösartige Mutationen, die unser Leben schwerer machen. Ich wollte vielleicht noch auf einen Punkt hingehen. Dieser ganze Terrorismus, ich habe es vorhin schon gesagt, richtet sich gegen eine SPD-geführte Bundesregierung, die 1969 ja über Willy Brandt ins Amt kam als Kanzler und dann 1974 von Helmut Schmidt übernommen wurde. Und diese Regierungen haben versucht, Deutschland souveräner zu machen durch eine eigenständige Ostpolitik, was den Amerikanern nicht gefallen hat. Und ausgerechnet in diesem Punkt, wo wir ein bisschen an nationaler Souveränität zurückgewinnen durch eine geschickte Schaukelpolitik der sozialdemokratischen Kanzler, ausgerechnet in diesem Punkt beginnt ein Terrorismus, wie er furchtbarer noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik zu beobachten war, und schwächt sozusagen diese Autonomiebestrebungen, diese Souveränitätsbestrebungen von Helmut Schmidt. Und es ist tatsächlich eine große Leistung, dass Schmidt das zurückschlagen konnte und die Bundesrepublik in ihrer Stärke, auch in ihrer Wirtschaftsstärke, erhalten konnte. Und ja, ich glaube, da sind wir uns einig.
Da sind wir uns definitiv einig.
Aber wir müssen nochmal zurückkommen auf eine schwierige Sache im Herbst 1977, nämlich wir haben die Schleiereinführung, wir haben den Schleiermord, wir haben die Lufthansa-Einführung, wir haben die Lufthansa-Befreiung in Mogadischu, aber am gleichen Tag war ja auch die Todesnacht von Stammheim, 3 von 4 inhaftierten Top-Terroristen der RAF tot aufgefunden. Was ist da geschehen? Aber das werden wir nicht heute behandeln, sondern bei unserer nächsten Sendung.
Ja, ich kann nur sagen, Achtung vor der Doppelmoral und danke für dieses herrliche Gespräch. Bis zum nächsten Mal.